Herzlich willkommen bei Bizeps und Bananenbrot, dein Podcast der Deutschen Sportakademie.
Mein Name ist Matthias Koltmann.
Und ich bin David Klinkhammer.
Kurz und knapp beleuchten wir für euch Mythen rund um die Themen Fitness und Life Balance.
Ja, servus Matti.
Hi, na?
Na, Jung. Du, wir hatten schon mal eine Folge rund um die Körpermythen und da haben wir damals schon festgestellt, es gibt so viele Mythen, da müssen wir mehrere Folgen zu machen. Und heute sprechen wir über weitere Körpermythen. Und ich würde direkt dann einmal anfangen und dich einmal fragen, wie das ist, wenn du dir mal eine Wunde zuziehst. Wie gehst du da vor? Lässt du die so heilen, dass sich da Schorf bildet? Wie gehst du da vor?
Ja, ich lasse die meistens an der Luft trocknen einfach, also verheilen. Also ja, würde ich schon sagen, dass sich dann der Schorf bildet. Ja, jucken, sagt man ja immer, soll man nicht machen. Dann kriegt man Narben. Das ist so das, was ich immer gesagt bekommen habe, zumindest, wenn ich dann irgendwie an so einer Kruste geknibbelt habe.
Ja, Tatsache, das wird so gesagt. Wir wollen, oder ich bin dem Mythos mal auf den Grund gegangen, so von wegen, ja, das Jucken, das ist ein Zeichen dafür, dass der Wundheilungsprozess eingesetzt hat, aber eben auch, was so die Schorfbildung angeht, beziehungsweise wie du auch gesagt hast, dass das Heilen an der Luft, ist es erstmal so, dass die Haut eben aufgrund von verschiedenen Botenstoffen anfängt zu jucken, ja, die werden freigesetzt und dem Hirn wird quasi durch diesen Juckreiz signalisiert, dass die Wundheilung im Gange ist. Und wenn sich dann dieser Schorf bildet, kommt es zu der Spannung der Haut, was den Juckreiz nochmal verstärkt. Ja, und das ist wiederum ein weiterer Mythos. Also dieses Verschorfenlassen an der Luft ist wichtig für die Wundheilung, denn feuchte Wunden heilen nicht und bieten überdies einen idealen Nährboden für Bakterien an. Das ist tatsächlich genau andersrum. Im feuchten Wundmilieu können Immunzellen effektiver agieren als im trockenen. Und die Keime werden da auch zuverlässiger abgewehrt. Auch was so die Vermehrung und das Wachstum von Reparaturzellen angeht, ist das unter feuchten Bedingungen ja mehr sichergestellt als jetzt so ein trockener Schorf. Überdies ist ja auch immer so die Frage der Narbenbildung, was Wunden angeht. Und hier ist es auch so, dass das feuchte Wundmilieu das Risiko bzw. die Ausprägung von Narbenbildung verringern kann. Und wundersamerweise fragt man sich natürlich, okay, wieso weiß man das nicht? Das habe ich mich auch gefragt, weil das steht schon seit den 1960er Jahren so fest, dass dieses feuchte Wundmilieu für die Wundheilung besser ist als dieses trockene. Und es wurde jetzt letztens, ja, was ist letztens, also 2009 war es, von einem Expertengremium wurde auch nochmal so eine Empfehlung veröffentlicht, was das feuchte Wundmilieu angeht. Also wie sollte man leichte Wunden versorgen? Also erstmal die Wunde mit Trinkwasser säubern. Sollte ein höheres Infektionsrisiko vorliegen, mit einem Antiseptikum desinfizieren. Und ja, gerade diese frühzeitige Anwendung von kaltem Wasser ist ein wesentlicher Faktor für die Reduktion von Wundschäden, beispielsweise bei Brandwunden, und lindert eben auch die Schmerzen. Ja, dann sollten, um dieses feuchte Milieu auch beizubehalten, sogenannte Hydrokolloidpflaster bzw. Auflagen verwendet werden, die eben für die Versorgung von Wunden, die viel Flüssigkeit absondern, verantwortlich sind, bzw. bei trockenen Wunden kann so ein feuchtigkeitsspendendes Hydrogel eingesetzt werden. Ja, also zusammenfassend können wir hier sagen, den Schorf gar nicht bilden lassen, sondern wenn die Wunde da ist, wenn die Wunde akut ist, erstmal mit kaltem Wasser versorgen und dann eben mit entsprechenden Wundauflagen arbeiten, um eben auch dieses feuchte Milieu und den Heilungsprozess beizubehalten. Ja, Matti, das war mein Mythos. Was hast du uns denn heute Schönes mitgebracht?
Bist du Kaugummikauer?
Ab und zu, das liegt so ein bisschen daran, dass ich der griechischen Küche sehr zugeneigt bin, und wer die griechische Küche kennt, weiß, dass die, was Knoblauch angeht, nicht gerade abgeneigt sind, und deswegen muss ich gerade nach dem Verzehr von Tonnen von Tzatziki auch mal auf Kaugummis zurückgreifen.
Und schluckst du das Kaugummi runter oder spuckst du es aus?
Ja, ich versuche den Kaugummi natürlich immer zu entsorgen, aber wenn ich gerade keine Entsorgungsmöglichkeit habe, schlucke ich den auch schon mal runter. Allerdings habe ich da immer so ein schlechtes Gewissen, weil man sagt ja, Kaugummi runterschlucken ist gesundheitsgefährdend, dass man sich vielleicht dann eine Verstopfung oder sonst was zuzieht.
Ja, genau. Ne, das wäre auch schon mal ein Mythos. Also, dass wenn ich ein Kaugummi runterschlucke, der Körper das nicht abbauen kann und ich dadurch zum Beispiel Verstopfung kriegen kann oder das Kaugummi sich im Darm irgendwie ansammelt, wenn ich immer mehr runterschlucke, dass ich dann irgendwann Verstopfung kriege oder sonstiges. Ja, wir müssen erstmal überlegen, was ist so ein Kaugummi denn gemacht? Da sind verschiedene Stoffe drin, einmal diese Kaumasse, diese Gummimasse und dann eben der Geschmack, da kann dann zum Beispiel auch Zucker oder sowas drin sein. Genau, ansonsten ist da gar nicht so viel mit dabei, vielleicht Menthol oder sowas, ne? Dieser Minzgeschmack, irgendwas, was eben den Geschmack gibt und diese Kaumasse. Und es ist tatsächlich so, dass der Körper diese Kaumasse nicht abbauen kann. Der Darm kann die Kaumasse nicht abbauen, sondern eben nur die Zucker und was da so drin ist. Jetzt ist aber nicht so, dass das Kaugummi dann irgendwo an der Darmwand kleben bleibt, sondern das Kaugummi wird ganz normal ausgeschieden. Also der Körper, alles, was wir zu uns nehmen, was wir nicht verdauen können, kommt am Ende wieder raus. Und so ist das eben auch bei den Kaugummis. Jetzt sollte man halt schauen, wenn man beispielsweise Kleinkinder hat, denen sollte man eben kein Kaugummi geben, weil die ja auch Gegenstände zum Beispiel aspirieren können, also dass die dann in der Luftröhre landen. Und dann habe ich natürlich ein Riesenproblem. Dann kann es zur Atemnot bis hin zur Lebensgefahr kommen. Also klar, Kleinkindern, denen sollte man eh keine kleinen Gegenstände geben und Kaugummis eben dann auch nicht. Ansonsten ist natürlich wieder so ein bisschen von der Masse abhängig. Wenn ich jetzt am Tag irgendwie 100 Kaugummis schlucken würde, dann kann das natürlich zu Verdauungsproblemen führen. Aber wenn ich mal ein Kaugummi schlucke, dann hat das überhaupt gar keine negativen Auswirkungen. Vielleicht grundsätzlich noch so zur Gesundheit von Kaugummis. Teilweise empfehlen Zahnärzte auch Kaugummis, ja, weil die auch einen reinigenden Effekt haben können auf die Zähne. Und da sollte man halt immer schauen, ist da Zucker in den Kaugummis drin, dann ist es natürlich wieder schlecht für die Zähne. Aber es gibt auch viele Kaugummis, die von Zahnärzten empfohlen werden, wo kein Zucker drin ist, die dann einen positiven, reinigenden Effekt haben.
Ja, es sind ja positive Nachrichten. Das heißt, ich muss mir keine Sorgen mehr bei den 99 Kaugummis machen, die ich am Tag so runterschlucke.
Nee, genau. Kannst weiter deinen Knoblauchgeruch nach dem Gyros-Teller übertönen mit den Kaugummis.
Das ist gut auch für dich, weil wir sitzen ja in so einem Podcast-Studio auch mehrere Stunden. Und
ja, da bin ich sehr dankbar, dass es die Kaugummis gibt.
Ja, sehr schön. Ja, Matti, mein nächster Mythos hat so ein bisschen jetzt auch mit der kalten Jahreszeit zu tun. Und daher meine Frage, hast du so in der Winterzeit mit trockener Haut zu kämpfen? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
Ja, definitiv. Also ich merke das vor allem an den Händen, an den Fingern oder auch an den Lippen, dass ich da auf jeden Fall sehr trocken bin. An den Lippen hängen dann irgendwelche Fetzen rum, wenn ich irgendwie durch dieses kalte Wetter laufe. Und ja, was ich immer denke oder gedacht habe, dass irgendwas Fettiges dann auftragen, Handcreme soll schützend wirken oder so ein Labello oder sowas, wo dann eben so ein Fettfilm drauf ist. Also richtig hilft das jetzt auch nicht unbedingt, wenn's kalt ist.
Ja, genau. Da hast du schon den wesentlichen Aspekt angesprochen, die Kälte, die Temperatur. Mein Mythos handelt allerdings so um das Thema Trinken und trockene Haut. Also bei trockener Haut sollte man mehr trinken. Das kann man alleine schon dadurch widerlegen, dass viele Menschen ja im Winter mit trockener Haut zu kämpfen haben. Und das ist ja nicht gleichbedeutend damit, dass diese ganzen Leute an einem Flüssigkeitsmangel leiden. Also als würden sie im Winter allesamt zu wenig trinken. Deswegen müssen hier andere Gründe noch vorliegen. Erstmal Thema trockene Haut, also das betrifft bis zu 50% der Menschen weltweit, also jeder Zweite ist davon betroffen. Wenn wir uns beide hier im Raum betrachten, sind sogar wir beide davon betroffen. Also auch ich bin von trockener Haut betroffen. Bei mir sind es aber weniger die Lippen, sondern so im Winter Klassiker, so Schienbein und Unterarme. Ich da wirklich sehr, sehr trockene Haut habe. Das schuppt dann auch und das war mir auch nie bewusst und hat mich auch irgendwie nie gestört. Es kratzt dann halt so ein bisschen und ja, irgendwann bin ich dann auch mal darüber gegangen, was dagegen zu machen. Ja, aber vielleicht erstmal zu dem Thema Haut. Also Haut hat so einen Hydrolipidfilm, also so einen Film aus Fett und Flüssigkeit. Der schützt vor Keimen, lässt aber andererseits auch körpereigene Stoffe nach außen dringen. Und wenn der Wasseranteil unter 10% sinkt, sprechen wir von trockener Haut. Was ist gestört bei trockener Haut? Also was geht da nicht richtig vonstatten? Die Reifung der hornbildenden Schichten ist hier gestört. Also es wird zu viel Keratin gebildet, wobei die Haarfollikel in der Haut dann verstopft sind. Ja, die Gründe, die dahinter liegen, wir haben es eben schon gesagt, das können die Jahreszeiten sein. Zum einen die kalte Luft im Winter, aber auch die geringe Luftfeuchtigkeit im Herbst und Winter, die eben zu dieser trockenen Haut führen kann. Ansonsten das Rauchen, das kann die allgemeine Durchblutung eben beeinträchtigen, wo unser größtes Organ, die Haut, natürlich auch betroffen ist. Viele kleine Blutgefäße, die da drin sitzen. Aber auch sollte man vielleicht mal gucken, welche Seifen, Shampoos oder Reinigungsprodukte man verwendet. Also in der Regel sollen die ja auch Fett entfernen, ja, was ja auch richtig ist. Aber wenn die zu hartnäckig Fett entfernen, kann das eben auch diesen Hydrolipidfilm schädigen. Ansonsten UV-Strahlen, da sind wir eher im Sommer dann ausgesetzt, dass wir uns eben nicht den ganzen Tag diesen Strahlen aussetzen, beziehungsweise eben dann ja, Lichtschutzfaktor auftragen in Form von Cremes. Ja, Mangel an essentiellen Fettsäuren, also gerade wenn man so eine Diät durchführt, wo man vielfach auf Fette verzichtet, kann eben auch trockene Haut vorkommen. Ne? Ist klar, kann eben auch wieder diesen Fettfilm beeinträchtigen. Und eben verschiedene Krankheiten, die an trockener Haut dann eben auch beteiligt sein könnten. Ne, du hast das schon richtig gesagt, also was kann man dagegen tun? Zum Beispiel fettende Cremes auftragen, Ernährung eben schon angesprochen, schauen, dass man eben vor allen Dingen essentielle Fettsäuren zu sich nimmt, bei Seifen, Shampoos, Reinigungsprodukten mal hinten rauf guckt, was da drin ist und ja, generell die Haut eben vor der Trockenheit beziehungsweise vor der Kälte draußen schützen. Und dann sollte man mit trockener Haut auch ja, wenig bis gar keine Probleme haben. Ja, Martin, und darauf gönnen wir uns doch mal ein schönes Gläschen Wein am Abend. Das soll ja angeblich gesund sein.
Genau, jeden Abend so ein Gläschen Wein oder vielleicht auch ein Bierchen. Das soll ja gut ja, fürs Herz-Kreislauf-System zum Beispiel sein. Habe ich schon oft gehört. Meistens ist so das Gläschen Rotwein, würde ich sagen. Na, das Gläschen Rotwein, was man dann so auf Genuss trinkt, ja, so eine geringe Menge an Alkohol, die kann ja gar nicht schädlich sein, oder? Ja, tatsächlich gibt es auch da sehr gute Studien zu, die gezeigt haben, jede Menge an Alkohol ist schädlich. Und völlig egal, ob das jetzt ein Gläschen Rotwein ist oder eine größere Menge, auch diese kleinen Mengen, die sind schon schädlich, die stehen schon im Zusammenhang mit Erkrankungen. Und wenn wir jetzt gerade bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen schon waren und der Mythos ist, dass ein positiver Effekt von Alkohol vorliegt, muss man da erstmal sagen, nee, es ist ein negativer Effekt. Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden durch Alkohol begünstigt und auch schon durch geringe Mengen. Man hat eben untersucht, Leute, die jeden Abend so ein Gläschen Wein trinken, wie ist da so das Outcome, wie ist der Zusammenhang mit verschiedenen Erkrankungen, und man bringt Alkohol mit über 200 Krankheiten in Verbindung. Das sind zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Schlaganfall, alles, was in die Richtung geht. Aber es sind auch Krebserkrankungen. Also Krebserkrankungen, auch da kann Alkohol mit ursächlich sein. Also der Mythos, so ein bisschen Alkohol ist ja vielleicht sogar gut, weil mein Körper dann ja, was zum Arbeiten hat, weil er irgendwas entgiften muss, dass die Leber arbeitet, dass das gut ist, das ist auf jeden Fall völliger Quatsch. Also Alkohol ist schädlich und das schon in geringen Mengen, muss man ganz klar so sagen. Ich weiß auch nicht, woher der Mythos kommt. Ich glaube, Alkohol ist einfach jetzt bei uns in der deutschen Gesellschaft so stark verankert, auf jedem Fest, jedem Geburtstag, was auch immer, ist selbstverständlich, dass man Alkohol trinkt. Hm. Und ich kann mir vorstellen, dass das einfach so die Ursache ist, dass man sagt, ja, so ein bisschen Alkohol gehört irgendwie dazu und muss der Körper vielleicht auch haben.
Ja, ich glaube tatsächlich, was den Wein angeht, was den Rotwein angeht, sind es eben auch vielfach so diese Antioxidantien aus der roten Traube, denen eben dieser positive Effekt auf das Herz-Kreislauf-System nachgesagt wird, ne? Nur da berücksichtigt man dann eben nicht die restlichen Stoffe des Rotweins, sprich den Alkohol.
Genau, na dann nimm dann trink den Traubensaft. Auch am besten nicht zu viel, weil auch Zucker drin ist. Aber klar sind in Rotwein auch Vitamine drin, aber wie schon gesagt, der Alkohol, der drin ist, der ist schädlich. Und deswegen dann lieber was trinken, wo kein Alkohol drin ist, wo trotzdem Vitamine drin sind. Da gibt es auf jeden Fall genug Alternativen.
Okay, ganz kurze Zusammenfassung. Ein feuchtes Wundmilieu, ein gemäßigtes Runterschlucken von Kaugummis, die Haut vor extremen exogenen Faktoren schützen und mit Cremes etc. eintrocknende Haut entgegenwirken und das Gläschen Rotwein am Abend dann doch eher weglassen oder eher als Ausnahme als Regel.
Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Mythen habt, die euch mal begegnet sind, wo ihr euch fragt, boah, stimmt das eigentlich? Ich habe das schon so oft gehört oder immer wieder gesagt bekommen, ist das eigentlich richtig? Dann haut's raus, schreibt uns eine Message und wir werden dann mal hier drüber sprechen. Bis dahin, bleibt gesund, alles Gute.
Euer Bizeps und euer Bananenbrot.